Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com/orkenspalter-tv.
Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge von The Good Batch.
Oh, dankeschön. Herzlichen Glückwunsch dir zur 50. Folge von The Good Batch.
Und herzlichen Glückwunsch The Good Batch, also dem Projekt, über dem wir chronologisch über Star Wars reden, zu 50 Folgen in ich weiß gar nicht wie vielen Monaten. Wir machen das ja schon eine Weile und wenn es so weitergeht, kommen wir auch irgendwann bei Andor an. Ich weiß, alle freuen sich drauf, dass wir bei Andor ankommen, aber wir hängen noch in The Bad Batch.
Ich freue mich auch darauf, auf Andor. Über Andor. Über Andor reden zu können.
Ja?
Ja.
Alles gut bei dir?
Nein.
Es ist sehr heiß sehr heute. Wir nehmen das sehr spät, aber trotzdem an einem sehr warmen Junitag auf.
Es war ein warmer Junitag, an dem sie sich zusammensetzten, um spät am Abend darüber nachzusinnen, wie ihre persönliche Historie und Zeitlinie aussah mit Star Wars.
Genau. Wir haben uns gedacht, zum 50. Jubiläum, es ist ja nicht zur 50. Folge, machen wir eine Ausnahme und reden ausnahmsweise nicht über die nächste The Bad Batch Folge, weil das irgendwie diesem Anlass nicht angemessen wäre, sondern wir machen einen Schritt zurück und gucken uns das ganze Projekt Star Wars nochmal aus unserer Perspektive an und diesmal ausnahmsweise eben nicht in-world chronologisch, sondern so, wie es eben sich in unserem Leben zugetragen hat. Was weiß ich.
Um High Fidelity zu zitieren, nein, sie sind chronologisch geordnet, aber meine Chronologie.
Autobiografisch sind sie geordnet. Alphabetisch, chronologisch, nein. Autobiografisch.
Ja, ungewöhnlich. Autobiografisch. Wir haben logischerweise, wie fast alle Leute unserer Generation, die irgendwas mit Star Wars haben, eine lange Vorgeschichte und eine Kindheitsgeschichte mit Star Wars. Und ich kann direkt mal vorne weggeben, ich habe keinen von den Originalfilmen im Kino sehen können, denn so alt bin ich nicht.
Auch nicht in der Special Edition.
In der Special Edition habe ich einen davon dann im Kino gesehen, ja.
Den ersten?
Ja.
Okay. Und dann die anderen beiden nicht mehr? Fandst du das so kacke? Egal, dazu kommen wir später. Wir werden, denke ich, auch unseren persönlichen Highlight-Moment aus all den Jahren Star Wars-Fandom hervorheben, oder? Also was war für dich der beste Fan-Moment, den du jemals hattest? War es vielleicht ein Interview? War es ein Besuch irgendwo?
Mhm.
Wir sind ja in gewisser Weise privilegiert als so eine Art Presse, dass wir manchmal Leute treffen können, ohne dass wir dafür ganz viel Geld bezahlen müssen und dass wir auch noch vortäuschen können, dass wir nur professionell da wären und sie deswegen 10 Minuten lang dicht labern mit einer laufenden Kamera. Aber dazu kommen wir später auch noch.
Ja. Wenn du gerade schweigst, fange ich damit an, dass ich keine Ahnung habe, wann ich das erste Mal einen Star Wars Film gesehen habe, weil sie immer da waren. Meine Kindheitserinnerungen enthalten Star Wars und ich habe keine Einschätzung davon, wann ich das erste Mal einen davon gesehen habe.
Da geht's mir sehr ähnlich.
Mhm.
Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, aber immer noch zu jung. Wir sind ja beide Millennials.
Ja, tut uns leid.
Immer noch zu jung, um irgendwas davon im Kino gesehen zu haben. Also ich war auf der Welt, als Rekka der Jedegitter im Kino lief, aber die hätten mich da nicht reingelassen, weil ich 1,5 Jahre alt war. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, wann das in Deutschland im Kino lief. Also in den USA war es ja 83, ich nehme an, es war dann 84 in Deutschland. Und nee, natürlich nicht. VHS ist das Zauberwort. Ich habe das alles auf Leihkassette gesehen, auf dem Videorekorder meiner Eltern. Und ich habe keine Ahnung wann. Es war da, wie du sagst. Die frühesten Erinnerungen sind Ewoks.
Mhm.
Also vielleicht waren es sogar die beiden Ewok-Filme, die ich zuerst gesehen habe. Oder es waren Teile von Jedi-Ritter. Irgendwann Mitte der 80er. Ich kann es absolut nicht zuordnen. Könntest du mich genauso gut fragen, was ist die erste Erinnerung an deine Eltern oder das erste Musikstück, was du je gehört hast? Es ist absolut Kindheit. Also wenn ich an Star Wars denke, denke ich an Kindheit. Das ist synonym.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich so um die 6 war. Ich habe da eine klare Erinnerung dran. Und meine Eltern waren weg. Die haben einen Urlaub gemacht, ohne Kinder. Und wir waren bei unsere Großeltern waren für uns zuständig. Die haben im selben Haus gewohnt. Und ich erinnere mich, dass ich mein Bruder und ich zu unseren Großeltern gegangen sind und gesagt haben, wenn wir jetzt Gartenarbeit erledigt haben, dann dürfen wir sicher Star Wars gucken. Und unsere Großeltern, ihr dürft was? Und wir so, ja, Mama und Papa haben gesagt, wir dürfen das immer schauen, wenn wir wollen.
Oh, wow.
Und dann haben wir Rückkehr der Jedi-Ritter geschaut.
Also ihr hattet die Kassetten auch?
Ja.
Gekauft und, oder?
Nein, die waren, also wenn ich mich richtig erinnere, waren die aufgenommen. Mhm. Mit den Werbepausen rausgeschnitten.
Okay, das heißt, ihr hattet schon irgendwie Privatfernsehen oder sowas?
Mhm, viel früher als ihr, ja.
Ja, aber wir hatten das erst so 1995.
Ja, ich weiß nicht mehr, auf welchem Kanal aufgenommen
Sat.1
war. Sat.1. Ich weiß, ja, ja.
Ich weiß, dass die auf Sat.1 liefen.
Also ja, ich erinnere mich, glaube ich, an fallende Bälle.
Und Ansagerinnen, neben denen Darth Vader und Stormtrooper stehen und mit denen sich kurz drüber unterhalten.
Das haben sie weggeschnitten gehabt.
Okay, ich hatte das noch drauf auf meiner Version. Ich hatte nämlich, wir hatten das nicht. Mhm. Meine Eltern haben es ab und zu mal ausgeliehen. Und irgendwann hat meine Schwester es dann für mich aufgenommen. Die hatte Kabelfernsehen schon. Meine Schwester wohnte schon nicht mehr bei uns zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sie es für mich auf Sat.1 aufgenommen. Das muss dann aber auch schon 90er gewesen sein. Aber vorher hatten wir es immer nur, mussten wir es immer neu in der Videothek ausleihen. Ich glaube, irgendwann hat meine Eltern zwei Videorekorder und haben sie es teilweise raubkopiert sozusagen. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen verjährt.
Ich glaube auch.
Und sie haben dann auch, entweder haben sie Szenen rausgeschnitten oder sie haben mir zwischendurch gesagt, geh jetzt mal raus oder wir spulen mal vor, weil ich erinnere mich, dass ich nur Fetzen gesehen habe am Anfang. Also ich konnte mir kein sinnvolles Gesamtbild machen von diesen Filmen. Es waren wirklich nur Eindrücke. Ich erinnere mich an Raumschiffe, an Laser, an Evox, an Monster. Aber den Zusammenhang, ich habe auch nicht verstanden. Ich glaube, wie gesagt, zuerst habe ich Jedi gesehen. Ich dachte immer, die ersten Jahre meines Lebens, dass der Imperator und Luke und Vader in diesem Bunker sind, in den die anderen reingehen wollen, kommen wollen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Es muss einfach stark beschnitten gewesen sein. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich gespoilert wurde für diese Filme, bevor ich so richtig erfassen konnte, um was es da eigentlich geht. Weil mein Onkel Edwin, ja, als ich ihm von meiner Star Wars Begeisterung erzählt habe, und ihm meine Actionfiguren gezeigt habe, fing er an mit: "Oh, ich dachte Darth Vader, schon Luke Skywalker sei Vater." Das sollte ein Mannheimer-Akzent sein. Er hat mir erklärt, dass der Darth Vader, ja, dem Luke Skywalker sein Vater ist, und ich habe ihm gesagt: "Nein, das ist nicht wahr."
Das ist sehr schön.
Weil ich habe das diesen
Teil. Ist das Teil, unmöglich vielleicht?
Das war unmöglich. Ich habe diesen Teil des Films ja noch gar nicht gesehen gehabt. Ich kannte ja nur Fragmente.
Mhm.
Und ich wusste ungefähr, dass die einen die Guten, die anderen Bösen sind. Ich hatte mehrere Luke Skywalker-Figuren. Und ich dachte, das wären verschiedene Charaktere. Ich habe das nicht verstanden, dass ein Charakter mehrere Figuren haben kann. Ich hatte den weißen Luke aus Episode 4 und den, also damals noch Star Wars, und den schwarz angezogenen aus Episode 6, und ich dachte, mir ist ein anderer Typ. Den habe ich halt noch nicht kennengelernt. Ich habe ja noch nicht alles gesehen. Und ich habe klare Erinnerungen daran, dass wir diese Figuren gekauft haben beim Hertie in Karlsruhe oder auf einem Flohmarkt, weil sie gab es damals überall auf jedem Flohmarkt für 1 Mark pro Figur. Muss man sich heute mal überlegen. Die seltensten Sachen, 1 Mark. Ja? Und ich habe mir halt alles gekauft, also was mein Taschengeld hergab. War nicht so viel. Hat dann 2 oder 3 Figuren pro Flohmarkt, ne? Und dann hatte ich halt so einen Grundstock aus 20 Figuren, wusste teilweise gar nicht, wer das ist. Oder ich erinnere mich ganz lebhaft daran, dass wir in einem Spielzeugladen waren und dann durfte ich mir so ein Raumschiff kaufen. Aber es gab ja auch diese Raumschiffe für arme Kinder. Ne? Also ich hatte nie irgendwas von den großen Sachen, sondern es gab extra für Leute mit kleinen Geldbeuteln, gab es so Raumschiffe, die im Film gar nicht vorkamen. Oder kleine Fahrzeuge, so ein kleiner Panzer. Mit so zwei, so eine Art Bulldozer auf Stelzen. Es sollte aus Episode 5 sein. Und das durfte ich haben. Und eine Figur dazu. Und ich erinnere mich daran, dass ich das noch in der Packung hatte, während wir dann abends den Film geguckt haben. Oder Teile des Films. Und wir saßen da auf dem Sofa und ich packte dieses Fahrzeug aus und die Figuren waren in dieser kleinen, viereckigen Pappschachtel mit den tollen Bildern drauf. Und wir haben diesen Film gesehen, von dem ich an nichts erinnere. Aber das ist halt perfekter Kindheitsmoment. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Der ist so
und das ist
wie ein goldenes Harz gegossen in
genau,
den Hirn.
Genau, ja, und ich weiß, wie gesagt, nicht, wann ich zum ersten Mal wirklich die Handlung erfasst habe. Muss halt irgendwann Ende der 80er gewesen sein. Und dann wahrscheinlich schon in der... Mein syrischer Schulkamerad André, die hatten auch einen Videorekorder, der hat mir die Filme auch mal ausgeliehen. Und zwar dann nicht nur für eine Nacht, also für Wochen durfte ich die behalten. Hab sie immer wieder geschaut, das war toll. Keine Ahnung, wie es André heute geht.
Danke an André.
Ja. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ich hatte keine Actionfiguren oder sonst irgendwas. Meine Eltern waren gegen sowas.
Mhm.
Das heißt, mein Bruder und ich haben einfach normale kleine Lego-Männchen dann zu Star Wars Lego erklärt und versucht, Raumschiffe draus nachzubauen und dann damit wilde Abenteuer im Garten gespielt und im Wohnzimmer. Also wir haben unsere Star Wars Spielzeuge improvisiert ein bisschen.
Cool eigentlich. Ja.
Ja. Kreativ, möchte ich fast sagen. Aber keine Kindheitserinnerungen an Actionfiguren oder sowas, die gab es einfach nicht. Also ich wusste nicht mal, dass es sie gibt. Mhm. Also es ist von mir ferngehalten worden sozusagen, das Wissen darüber.
Das muss doch im Kindergarten oder in der Schule irgendwie. Ach so, du hast dich wahrscheinlich vor allem mit Mädchen unterhalten, die sich dafür interessiert haben.
Ja, außerdem ist tatsächlich die paar Jahre, die wir auseinander sind, sind tatsächlich ein kultureller Unterschied. Actionfiguren waren nicht mehr so ein großes Ding.
Wie, Actionfiguren waren nicht mehr? Ich meine, gut, für Mädchen wahrscheinlich nicht. Aber Actionfiguren waren meine ganze Kindheit ein großes Ding. Nach Star Wars kam He-Man, nach He-Man kam Transformers, nach Transformers kam Ghostbusters,
ist Turtles, nie untergekommen.
Mask, Dino Riders.
Irgendwann haben unsere Nachbarn irgendwie so ein bisschen was davon gehabt, aber vielleicht ist es auch ein Unterschied, wenn man in Westfalen aufwächst. Das ist nicht unbedingt die Hochburg der Freude und des Spielens.
Er hatte ja auch eine Großstadt in der Nähe, wo es ein Kaufhaus gab, wo man solche Sachen sich anschauen konnte, oder?
Ich kann mich auch, also ja, wir hatten Kaufhäuser in Münster, aber ich kann mich nicht erinnern, sowas jemals gesehen zu haben. Ich glaube wirklich, dass meine Eltern mich gezielt darum herum gesteuert haben. Aber was wir hatten, ziemlich früh schon dann, war für meinen Bruder ein Abonnement des Journal of the Wills.
Oh, okay, das hatte ich erst Ende der 90er. Ich nehme an, ihr dann früher.
Ich glaube, ja.
Und also das Fanmagazin.
Das Fanmagazin, ja. Und
das ist halt das offizielle Star Wars Magazin. Das ist ziemlich gestreamlined und kommerziell. Und damals war es aber eher noch ein Fernsehen, oder?
Ja, aber es war schon ziemlich professionell, weil die hatten dann tatsächlich ja Zugang auch durch zu Sachen, die von Lucasfilm rausgegeben wurden. Mhm. Also als Romane dann kamen und Computerspiele und sowas, waren da immer ziemlich gute Berichte drin.
Du hast recht, wenn man was wissen wollte über die Szene, über neue Produkte, dann hat man es darüber erfahren. Ja,
da wurden dann irgendwie die ersten Kapitel von Romanen abgedruckt und sowas. Mhm. Und es war Bildmaterial drin und Behind-the-Scenes-Infos und sowas. Ich habe das alles aufgesaugt, dann wurden die auseinandergeschnibbelt und ich habe sie durchgepaust teilweise und habe mein eigenes kleines Fanzine gemacht.
Das war alles schon 90er, weil es gab keine Romane oder Comics in den 80ern. Es gab welche, aber es war noch sehr nischig. Dass die große Welle an Romanen kam, das waren die 90er. Ich muss sagen, ich habe die 80er über gedarbt, was Star Wars anging. Es gab die drei Filme. Irgendwann habe ich sie dann auch mal verstanden, in der richtigen Reihenfolge geschaut.
Es gab die Ewoks.
Es gab die Ewok-Filme, die habe ich natürlich auch rauf und runter geschaut. Für mich war das gleichwertig mit den, also es waren ja Fernsehfilme, keine Kinofilme.
Mir wurde vermittelt, dass die was anderes sind.
Wer hat dir das vermittelt?
Mein Vater.
Der hat gesagt, die Ewok-Filme sind dumm, oder?
Vielleicht nicht so, aber er hat gesagt, die gehören dazu, aber die sind nicht ganz.
Also dein Vater hat aber schon Star Wars akzeptiert, obwohl er dir lustige Taschenbücher verboten hat.
Mein Vater hat vollkommen unnachvollziehbare Regeln, nach denen etwas Kultur ist oder nicht. Und Kultur ist okay für Kinder.
Kultur ist, er mochte es.
Ja, ja, das sind seine Regeln.
Okay, er konnte es selber nachvollziehen.
Ja.
Aber er konnte nicht Donald Duck nachvollziehen, offensichtlich.
Ja, so ungefähr. Also ja, ich musste das lustige Taschenbuch tatsächlich, habe ich mir von meinem Taschengeld heimlich gekauft und habe es ins Haus reingeschmuggelt. Und das war dann ganz unten im Schrank und so etwas. Aber Star Wars war immer okay.
Du würdest aber schon zugeben, dass Star Wars damals und das lustige Taschenbuch ungefähr auf einer kulturellen gleichwertigen Ebene gewesen sein dürften, oder?
Im Rückblick,
also mal objektiv betrachtet.
Und ich meine, es gab ja sogar ein lustiges Taschenbuch mit Star Wars. Also es gab
frühe Kooperationen. Ja. Ja.
Aber naja, darüber durfte ich kein Wort verlieren. Dann wären meine Eltern ja dahinter gekommen, dass ich lustige Taschenbücher gesammelt habe.
Was wäre dann mit dir geschehen?
Nichts. Aber ich hatte Angst davor als Kind damals. Vielleicht hätten sie die Dinger konfisziert und mir gesagt, dass das Kinder dumm macht.
Hm. Naja, gibt immer was Kinder angeblich dumm macht, was Eltern sagen. Ne?
Ja. Keine Ahnung. Also wenn lustige Taschenbücher dumm gemacht haben, dann weiß ich nicht, wie schlau ich vorher war, denn ich bin nicht dumm, glaube ich.
Nee, bist du nicht. Was ich sagen wollte ist, wir hatten diese Filme, wir hatten Ewok-Filme und wir hatten auch diese beiden Serien Droids und Ewoks. Und davon liefen, glaube ich, nur die Ewoks regulär bei uns im Fernsehen. Die Droiden, Freunde im Weltall, musste man sich in der Videothek ausleihen.
Ich habe nichts davon gesehen. Ich wusste nicht mehr, dass das existiert.
Weil's
bis irgendwie weit in die 2000er hinein.
Durftest du nicht gucken. Im
ja.
Lief halt auch nur Mitte der 80er mal im ZDF oder so. Und ich glaube, es lief auch nur einmal. Ich war genau das Zielpublikum. Ich war genau in der Phase, wo ich sagte, Evox, muss ich gucken.
Evox.
Jeder kennt uns und hat es lieb.
Ja. Korrekt.
Ja, Ewoks und die Duloks. Und manchmal tauchten auch Imperiale auf. Also es war unklar, wann das spielte. Ich glaube, vor den Filmen. Genau wie die beiden Ewok-Filme ja auch irgendwie unklar ist. Also, manche sagen, es ist ein Prequel zu den Zurück der Jedi-Götter, aber warum können die dann in Jedi nicht Basic reden, wenn sie es in den Ewok-Filmen lernen? Das ergibt keinen Sinn, George. Aber egal.
Dann kam die Special Edition.
Du springst so schnell nach vorne,
Mann. Für mich ist dazwischen nichts.
Da ist ja auch nicht viel. Aber ich wollte noch drüber reden, wie es da war, ohne Star Wars zu leben für 15 Jahre. Darf ich da darüber reden?
Da war man für alles dankbar.
Ja, ne? Ich habe jeden Magazinbeitrag ausgeschnitten. Ich habe mir Sachen wie die Muppet Babies angeschaut, weil es da eine Star Wars Folge gab. Im Intro von den Muppet Babies ist eine Szene aus Star Wars drin. Und deswegen wollte ich keine Folge verpassen, weil ich immer wieder diese Szene sehen wollte.
Ich habe nie auch nur eine einzige Folge Muppet Babies schauen dürfen.
Vielleicht hast du es heute nicht gesehen?
Ich habe bis heute vielleicht ein, zwei Folgen geschaut.
Okay, weil die ist nicht schlecht.
Das mag sein.
Okay, musst du mir jetzt einfach glauben.
Ich bin jetzt ja auch kein Kind mehr, also das Verdummen ist nicht mehr möglich.
Ich habe Dinge gesammelt wie Anzeigen für Actionfiguren aus alten Yps-Heften, die bei meiner Schwester rumlagen.
Oh.
Wo dann halt einfach mal Texte dabei waren und Hintergrundbilder. Und hier, das ist ein Speederbike und so sieht das die Packung aus. Und das habe ich mir ausgeschnitten, weil süß. Das war Material dazu. Und vor allem war das für mich auch Recherche, weil ich wusste ja gar nicht, was für Figuren gibt es denn. Ich wollte sie ja schon alle haben, aber ich hatte keine Ahnung, welche überhaupt hergestellt worden sind. Es gab da ja kein Internet und ich hatte auch keine Sammlerbörsen oder so. Es gab sicher irgendwo solche Magazine mit Listings, aber das wusste ich halt nicht. Ich habe das einfach überall zusammengesucht und bin für jeden Flohmarkt gegangen, auf der Hoffnung, dass ich noch irgendwo eine Figur finde, die ich noch nicht habe. Weil es waren ja irgendwie um die 100 Figuren und die früh gemacht wurden, 77, die gab es halt massenweise, aber die letzten, die so 68 rauskamen, die hast du fast nicht mehr gefunden. Die haben sie nur in ganz geringer Stückzahl. Ist heute auch sau wertvoll. Also zahlst du um die 200 Euro manchmal für so eine Figur, auch wenn sie lose ist. Und die so hält bis heute an. Ich hab nicht alle, ja, weil ich auch mir denke, ich könnte sie über eBay kaufen für 200 Euro. Für eine Actionfigur ist es das wert, weil ich will das Gefühl, dass ich sie
erjagt
habe. Erjagt. Ich will sie auf dem Flohmarkt finden. Das ist mega unwahrscheinlich. Oder zumindest auf einer Con. Naja. Aber wir hatten ja noch Ersatzdrogen in den 80ern und 90ern. Wie gesagt, ganz wenige Comics. Und ab 93, ich hatte ja immer einen PC, keine Konsole, ab 93 fingen dann auch die Computerspiele an. Ich weiß, Gameboy-Besitzer hatten früher schon, oder Konsolenbesitzer hatten schon früher Star Wars-Spiele. Aber das erste PC-Spiel war X-Wing. Wo ich meine Finger dran bekommen habe. Hattest du jemals X-Wing gespielt?
Nein.
Rebel Assault?
Nein.
Dark Forces?
Nein.
Jedi Knight?
Nicht selber gespielt, aber meinem Bruder dabei zugeschaut.
Okay. Das heißt, wir können uns jetzt nicht sinnvoll über Star Wars Videospiele unterhalten.
Ich habe sie natürlich später, wir haben ja zum Beispiel auch für die PC Games Retro Specials dazu gemacht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und teilweise auch gespielt. Also, aber ich habe keine Erinnerung daran. Also nichts irgendwie Nostalgisches. Ich habe die nicht gespielt zu einem Zeitpunkt, als sie neu waren.
Du hast aber welche davon später nachgeholt.
Ja.
Gab es da was, was dich beeindruckt hat?
Also ich finde, die Soundeffekte von Jedi Knight haben sich so in mein Gehirn gefressen.
Auch im Menü schon?
Ja, dieses Gebliebdieb. Weißt du, was ich meine? Dieses Anklickgeräusch. Ich kann das nicht nachmachen.
Das kann kein Mensch nachmachen, wenn ich Ben Bird heißt.
Ja. Ja. Und also das Sounddesign war so gut und das Leveldesign hat Spaß gemacht. Teilweise habe ich das dann auch gespielt und ich habe nach jedem Sprung gespeichert, glaube ich.
Wenn ich irgendwo
lang bin. Unwissend, ob das der richtige Weg durch den Level ist oder vielleicht da irgendwo noch ein Special, irgendein Item versteckt ist oder so etwas. Also bis heute großen Respekt vor dem Design. Von dem Sounddesign und von dem Leveldesign. Und natürlich das, was ich auch erst später, obwohl das noch später ist, danach geholt habe, war Knights of the Old Republic.
Ja, das sind wir schon in den 2000ern.
Genau. Aber wie du merkst, sind da große Lücken bei mir, was die Spiele angeht. Aus verschiedenen Gründen.
Ich habe wahrscheinlich am meisten Zeit in den TIE Fighter gesteckt. X-Wing, TIE Fighter, X-Wing Alliance. Für meinen Vater, der nachts um 3 auf den Dachboden kam, wo unser Computer stehen musste, weil er nicht in der Wohnung stehen durfte. Aus Gründen, was weiß ich. War es laut seiner Aussage immer das Gleiche. Er hat immer nur das Cockpit gesehen und einen schwarzen Sternenhimmel mit Lichtblitzen. Aber für mich war es die perfekte Immersion. Ich bin nie wieder so tief in dem Spiel gewesen wie in TIE Fighter damals. Es hat mich so mitgerissen. Ich konnte nicht aufhören, das zu spielen. Es war einfach, als wäre ich in diesem Star-Wars-Universum. Es hat kein anderes Spiel später nochmal so geschafft, mich so in eine Filmwelt reinzuziehen. Ich glaube, bis jetzt Indiana Jones and the Great Circle. Das ist unbeschreiblich. Kann man natürlich heute nicht mehr nachempfinden, weil es halt scheiße aussieht jetzt. Also auch mit Mods und so. Es gab ja dann Squadrons, was das ein bisschen das Spielgefühl nachempfinden sollte, hat es aber nur ansatzweise geschafft, finde ich. Und ja, ich glaube, ich habe ein paar Französisch-Klausuren verhauen wegen dieser Star-Wars-Spiele.
Okay, vielleicht verstehe ich, warum meine Eltern sehr strikt waren, was Zeit am PC angeht, ja, und Spiele und dergleichen.
Mir haben dieser sehr vertraut und ich habe dann immer gemerkt, dass das keine gute Idee ist, wenn ich gar nicht auf Französisch-Klausuren lerne. Das war das eine Fach, wo ich wirklich lernen musste. Aber naja, ich finde es was wert. Also man hat ja sich auch Wissen angeeignet über die Star-Wars-Welt.
Hast du nicht vor allen Dingen auch die Tastatur gelernt und wo welche Tasten sind?
Genau, ich habe tippen gelernt mit X-Wing, weil du brauchst es ja fast jede Taste. Und es war ja eine Simulation. Also das ist kein Actionspiel.
Ja.
Sondern da musst du genau wissen, wie du deine Schilde, Waffen, Triebwerke konfigurierst, wie du mit welchem Flügelmann Kontakt aufnimmst, welche Ziele durchschaltest und markierst, wie du die Karte bedienst. Natürlich wäre es für Flugsimulator-Leute simpel, aber für mich, der nur dumme Actionspiele gewohnt war und Point-and-Click-Adventures, war es halt ganz neue Erfahrung. Ich musste mich richtig einarbeiten. Auch weil ich aus irgendwelchen Gründen kein Handbuch hatte. Aber darüber reden wir jetzt vielleicht auch
nicht. Das ist vielen Leuten damals passiert, dass sie irgendwie das Handbuch verloren haben.
Ja, das ist komisch. Ich habe diese Spiele aber alle später nochmal gekauft. Ne? Also man hat sie ja vielleicht auf dem Schulhof ausgeliehen bekommen, auf Disketten. Aber ich habe sie dann alle, ich wollte dann auch die Packung haben und so. Also die stehen alle legal inzwischen bei mir rum, in mehreren Versionen teilweise.
Ich wollte gerade sagen, viele von denen haben wir nicht nur einmal.
Ja, es sind ja auch Sammlerstücke, diese Packungen. Es sind ja auch wunderschön, oder? Also diese 90er-Jahre-Spielepackungen.
Ah.
Ich verstehe vollkommen, warum man das sammelt.
Ja, das ist Peak-PC.
Ja.
Zeit.
Das war die beste PC-Spielezeit, 90er, ja, bin ich mir ganz sicher. Es war einfach so experimentell noch und teilweise schon so gut designt, aber halt noch irgendwie nicht kommerzialisiert von irgendwelchen Marktforschern. Und gerade die LucasArts-Spiele, die haben halt gemacht, auf was sie Bock hatten. Okay, manchmal haben sie auch einen Saft abgedreht bekommen, wenn das zu teuer wurde, aber...
Aber sie haben sehr viel ausprobieren dürfen.
Ja. Und ich habe auch jedes Star-Wars-Spiel gespielt. Also auch Rebellion, dieses Strategiespiel, das nicht so wahnsinnig gut ankam. Rebel Assault 2, was halt auch nur ein interaktiver Film war. Das war halt auch... Jedi Knight hatte ja auch diese... Realfilm-Szenen, ne?
Ja.
Und als das 97 rauskam und kurz vorher Rebel Soul 2 auch mit Schauspielern, das war die Offenbarung. Also, guck mal, neue Star Wars-Szenen, echte Filmszenen.
Da war ein Twi'lek.
Mit einem Lichtschwert.
Ja, also ich weiß, wie sehr wir das damals gefeiert haben, mein Bruder und ich. Heute im Rückblick ist das natürlich putzig naiv, dass wir das so gut fanden, weil es ist cheesy.
Ja.
Nicht sehr, sehr hochwertig produziert.
Es war eine kurze Phase, wo die Spielindustrie auch die Filmindustrie sein wollte, aber sie war glorreich.
Ja.
Ich kacke mir das immer noch gerne an, die Cutscenes. Es ist halt Nostalgie pur. Natürlich ist es schlecht. Natürlich taugen die Schauspieler nichts und die Effekte sind fragwürdig und das Drehbücher erst recht, aber damals haben die Leute gedacht, das wären Szenen aus den neuen Filmen. Als es auf der E3 zum ersten Mal vorgeführt wurde. Also es war Gänsehaut, wirklich. Diese einfach nur eine neue Szene, wie ein Shuttle irgendwo landet und dann steigt eine Figur aus, die du noch nicht kennst. Es war absolut atemberaubend. Und dann sind wir jetzt in der Phase, wo du schon hin wolltest, ne? Die Special Editions, die späten 90er, als die nochmal in die Kinos kamen. Das war auch mein erstes Star-Wars-Kinoerlebnis 1997. In New Hope hieß es dann. Wie war das für dich?
Vor allen Dingen seltsam, aber dazu muss man sagen, dass, also ich glaube, wir waren in A New Hope und in meinem Elternhaus hat's gekriselt und das war, mein Vater unternimmt was mit den Kindern, damit er was mit den Kindern unternimmt. Und ich habe fast keine Erinnerung mehr an das eigentliche Kinoerlebnis, weil die anderen Dinge das so überschattet haben. Aber es war so, oh, Star Wars ist in den Kinos, das ist seltsam. Star Wars gehört nicht in die Kinos, Star Wars gehört auf VHS.
Ja.
So war mein Hirn.
Aber es gab Fernsehwerbung dafür, ne?
Ja.
Ja. Ich glaube, es gab vorher die VHS-Version, die du kaufen konntest mit den alten Filmen, jetzt mit THX Remastered und dann kam die Special Edition. Bin mir nicht ganz sicher. Es gab auf jeden Fall eine VHS-Kaufversion vor der Special Edition. Wie war das Kinoerlebnis?
Wie gesagt, ich erinnere mich fast nicht mehr dran.
Komm, musst doch irgendwas noch wissen.
Ich erinnere mich, wie wir anstanden.
Okay.
Das war's. Es hat keinen bleibenden, also das Kino selber.
Die stärkste Erinnerung ist das Anstehen.
Ja.
Warum?
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, in meinem Elternhaus hat es gekriselt zu dem Zeitpunkt. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist eigentlich schade.
Ja, das ist wirklich schade.
Und ich glaube, mein Vater fand die Special Edition überhaupt nicht gut und hat danach nur gemeckert.
Naja, er hat ja auch nicht völlig Unrecht. Da gibt's ja Pro und Contra.
Ja.
Ich fand sie geil. Denn es war mehr Star Wars. Ja, es waren mehr Szenen drin. Ist mir völlig egal, was. Hauptsache mehr. Ich wollte mehr. Und natürlich war ich auch auf dem CGI-Hype wegen Jurassic Park. Ne? Jurassic Park war ja nur ein paar Jahre vorher. Und es wurden ja sogar Modelle von Dinosauriern recycelt, um dann Rontos in Mos Eisley abzubilden. Und heute ist, nachdem jetzt 25, 30 Jahre lang die Originalfassung quasi von George Lucas verboten worden ist, es gab noch mal eine DVD-Box, wo die alten Filme als Bonus mit drauf waren, 2005 oder sowas. Und seitdem konnte man die nicht mehr kriegen. Und es gibt jetzt Leute, die haben die noch nie gesehen und haben sie jetzt erst vor kurzem in einem Lucasfilm-Screening zum ersten Mal gesehen, die Kinofassung von 77. Und die sagen, nachdem sie jahrelang geschrien haben, sie wollen das Original zurückkriegen, Trueness. Die sagen jetzt teilweise, okay, ja, ich verstehe. Die sieht schon schäbig aus, wenn sie nicht remastered ist.
Und ja, ich meine, man denkt bei der Remastered-Version eben an die CGI-Sachen, die sie noch reingemacht haben, aber dass sie zum Beispiel all die Raumkampfszenen überarbeitet haben, weil man früher
Laserstrahlen, alle Lichtschwerter.
Ja, und man hat früher um die Raumschiffe noch den sozusagen den Rahmen teilweise gesehen.
Genau, das hat man richtig deutlich gesehen, ja.
Und so etwas. Ich erinnere mich noch dran, wie das vorher aussah. Das ist in meinem Hirn noch nicht ganz verschwunden. Und ja, also die ganzen, in Anführungsstrichen, unsichtbaren Verbesserungen.
Jetzt stell dir vor, du würdest diese Version in 4K sehen. Also die unbehandelte Version in 4K. Weil du kennst sie ja nur in VHS.
Ich kenn sie, ja.
Das heißt, dir fällt nicht auf, dass das Presssparen ist alles. Bevor sie das halt nochmal übertüncht haben mit Color Grading und sowas. Mm. Und natürlich hättest du auch eine Version mit lauter Spratzern und einem schlechten Ton. Das ist ja alles überarbeitet worden. Naja, natürlich ist es fragwürdig, ob man mehr CGI-Monster braucht, die das Bild laufen. Oder ob Han zuerst schießen muss. Oder ob wir die Jabba-Szene brauchen. Wobei ich finde, die Jabba-Szene in der finalen Version, die gab es ja in hässlich und dann nochmal in der DVD-Version überarbeitet. Oder der Blu-ray-Version, da finde ich sie okay. Ich finde es schon sinnvoll, Jabba früh Setup zu geben
und
Boba Fett.
Immer noch albern, wie Han Solo auf einmal einen halben Meter in die Höhe schießt, wenn er über ihn drüber steigt. Aber
ist halt auch ein alberner Film manchmal.
Ja,
ich verstehe nur nicht. Und ich finde auch Bix, dass sie Bix wieder reingebracht haben. Den haben sie ja rausgeschnitten. Ja. Und dann gibt es die Szene, wo Luke wieder auf Bix trifft. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht konsequent gemacht haben und Bix von Anfang an zeigen. Es gibt ja eine Szene auf Tatooine, wo sie sich verabschiedet. Und Judge Lucas sagt, er fand es nicht organisch. Er wollte, dass die Handlung immer den Druiden folgt und nicht vorher schon zu Luke springt, bevor die Druiden bei ihm ankommen. Das verstehe ich, aber das ist so ein George-Lucas-Problem. Ich glaube, niemand hat sich dran gestört. Genauso wie er es dann auch bei Episode 1 gemacht hat. Wir brauchen 25 Minuten, bevor Anakin im Bild ist. Wieso nicht vorher schon eine Szene mit Anakin haben? Weil er halt den Jedi folgt. Er sagt, wie, als würde er ein Kamerateam, als würde ihn ein Kamerateam dabei haben.
Ja, hat ja bewusst das Dokument, also ein bisschen wie Dokumentation filmen.
Ich habe das immer gesagt und inzwischen sagen das ganz viele, dass George Lucas dokumentarischen Stil hat, weil er nur den kann. Er will keine Stilmittel wie Zeitlupe, Rückblenden oder extreme Perspektiven. Er hält einfach die Kamera drauf, weil er keine Ahnung hat, wie er es inszenieren soll.
Das glaube ich gar nicht. Ich gehe schon davon aus, dass es eine bewusste Entscheidung ist, weil es eine sehr fantastische Welt ist und dann wiederum dieser nüchterne Stil das Ganze realistischer macht. Wie ein Artefakt aus dieser Welt.
Sagen wir, es ist eine Mischung.
Ja.
Er übertüncht auch seine eigenen Shortcomings ein wenig damit, würde ich sagen.
Ja, vielleicht. Ja. Also, ich habe auch nur A New Hope im Kino gesehen.
Ich habe alle drei im Kino gesehen und ich habe noch starke Erinnerungen daran. Ich weiß noch, wie ich da saß mit meinen Schulkameraden Holger und Martin. Ich weiß noch, wie Martin da in der Kasse stand und sagte, dreimal Star Wurscht bitte. Weil wir lustig waren.
Ja.
Wie Holger nicht wusste, welche Szenen neu sind. Und dann zeigte er auf die Skelette von Owen und Beru und sagte, das ist neu. Und sowas Krasses war da früher nicht drin. Ich sagte, das war schon immer drin. Holger, bitte. Also, kennst du den Film nicht? Da habe ich erst gemerkt, was für Blender da mit mir ins Kino gehen.
Keine echten Fans.
Ich habe dann nie wieder mit Holger gesprochen.
Ihr könnt es nicht hören, aber ich habe Nico gerade einen sehr ungläubigen Blick zugeworfen.
Sagen wir so, mich hat's weggehauen. Ich war einfach nur glücklich, das im Kino sehen zu dürfen. Und den Soundtrack in dieser Hammer-Soundanlage. Ich habe mir die Soundtracks gekauft, dann die dazu ja nochmal extra rausgebracht wurden. 2 CD-Versionen. Habe sie später auf eBay verkauft, weil ich Geld brauchte. Egal, inzwischen. Ich habe sie vorher, glaube ich, aus MP3s gerippt. Aber man kriegt sie ja überall nachgeschmissen.
Wir hatten die Soundtracks auf den Schallplatten, die Schallplattenversion. Und die waren auch immer, meine gesamte Kindheit, immer schon da.
Den vom ersten haben wir hier auf Schallplatte. Wir müssen 2 und 3 noch irgendwann kaufen.
Und das sind ja noch die Neuauflagen in Anführungsstrichen. Aber es gab ja...
Original.
Die Original. Ja. Also wir, logischerweise hatten wir die Originalvarianten. Ja. Die liefen auch viel. Und mein Vater hat eine gute Musikanlage, weil mein Vater ein Opernfreak ist.
Okay. Und das Bild von Maikes Vater, das vervollständigt sich langsam, glaube ich, bei euch.
Und dementsprechend haben wir viel Star Wars und sehr gut Star Wars Soundtrack in sehr guter Qualität gehört.
Man muss dazu sagen, dein Vater ist kein Akademiker, ne? Der ist kein Uni-Professor oder sowas. Nein. Der ist ITler.
Ja. Mhm. Der macht IT schon so lange als Beamter, dass es EDV heißt. Mhm. Also nicht mehr, ist im Ruhestand jetzt.
Zeitgleich mit der Special Edition ungefähr kam Shadows of the Empire raus. Hast du davon irgendwas mitbekommen?
Ja, über Journal of the Wills. Mhm. Da war nämlich ganz viel dazu drin, also zu dem Roman, den es gab, waren Auszüge drin, dann ganz viel Bildmaterial und Werbung für das Spiel und so weiter. Ich habe aber das Spiel nie gespielt und ich habe auch den Roman nicht gelesen. Ich kenne nur das Material, das im Journal of the Wills war.
Ich habe den Roman gelesen, das Spiel gespielt, den Soundtrack besessen und die Comics habe ich bis heute nicht gelesen, aber inzwischen habe ich sie.
Okay.
Aber das war ja so ein Multimedia-Projekt. Du musstest alles lesen, um die ganze Geschichte zu haben oder alles konsumieren, aber du konntest es auch verstehen, wenn du nur eins davon gespielt hast.
Es war schon so, dass sie es aufgezogen haben, als gäbe es einen weiteren Film.
Genau, das war ihr neuer Film. Es gab alles außer dem Film, auch Actionfiguren. Mhm. Die habe ich auch erst viel später mir geholt. Ich hatte natürlich keinen N64, das war ein N64-Launch oder Fast-Launch-Titel und ich durfte keine Konsole haben, deswegen musste ich, glaube ich, ein Jahr warten, bis ich es auf dem PC spielen konnte. Und dann habe ich gemerkt, das Spiel ist ja auch nur so okay. Aber das war egal, denn es war Star Wars, weißt du? Und die haben geniale Sachen gemacht. Das war nicht nur verknüpft mit dem Roman, es war auch verknüpft mit TIE Fighter. Es gab in TIE Fighter eine Mission, die identisch war mit einer Mission aus Shadows, nur halt aus der Gegenperspektive. Du hast die gleiche Schlacht gespielt, aus 2 verschiedenen Perspektiven, in 2 Spielen, die in 2 Jahren rausgekommen sind. Das ist doch brillant, oder? Das ist Marvel
vorweggenommen. Das ist ein Shared Universe, ja.
Und ja, das war halt ein Test, glaube ich, ne? Also können sie sowas machen, wenn sie keinen Film haben? Können sie Hype erzeugen für die Prequels? Darum ging es ja da schon. Die waren ja schon in Produktion.
Das Lustige war, ich war gehypt, aber ich habe dann das Produkt nicht konsumiert. Aber ich hab all das, was in der Journal of the Wills und in anderen Zeitschriften oder sowas irgendwie auftauchte. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich an die Sachen rankommen sollte.
Das ist aber witzig. Du hast ja dann später noch die ganzen Star Wars Romane als Hörbücher gehört, aber Shadows nie?
Doch, ich habe den dann irgendwann gehört. Ah, okay. Aber halt sehr viel später. Mhm. Aber es war damals so, da waren dann ja Bestellkarten durchaus auch drin. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie ich das hätte bezahlen sollen oder so etwas.
Ja.
Also für mich war das, ich habe die Zeitschrift für meinen Bruder mit benutzen können, aber das, was darin beworben wurde, war für mich außer Reichweite.
Ja, das verstehe ich. Das ging mir ähnlich. Da wurden öfter so Sachen angeboten und ich wusste auch nicht, wo ich sie herkriegen soll. Aber in dem Fall gab es das Spiel ja im Handel dann ganz einfach. Mhm. Also man konnte es ja dann einfach kaufen oder sich zum Geburtstag wünschen oder was weiß ich. Aber das war auch die Zeit, wo sie halt auch die Actionfiguren wiederbelebt haben.
Ja.
Weil Kenner hatte ja die Lizenz verloren, irgendwann in den 80ern, weil sie nichts mehr gemacht haben. Mussten sie dann sehr teuer zurückkaufen, wurden dann später von Hasbro geschluckt. Und die haben dann erstmal angefangen, die Lücken zu füllen, also Figuren herzustellen, die sie früher nicht gemacht haben. Aus der Zeit kommt ungefähr Mon Mothma, Tarkin, der erste Rebellentrooper. Aber dann gab es auch direkt Figuren zum Expanded Universe. Dann gab es Shadows of the Empire-Figuren.
Ich erinnere mich, dass es einen Prinz Shizor gab.
Shizor. Habe ich Kalkatan schon gesagt?
Ja.
Ja. Und Thrawn und ein Dark Trooper. Also Sachen aus den da gerade gedeihenden Expanded Universe. Das bestand ja nicht nur aus den Computerspielen, sondern aus den Romanen, die da langsam kamen, aus ganz, ganz wenigen Comics noch zu dem Zeitpunkt. Also muss ja überlegen, los, es gab ja immer schon ein paar Romane, ne? Aber richtig den Hype losgetreten hat ja die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn Anfang der 90er. Dann gab es dazu Fortsetzungen, die Story wurde immer weiter erzählt, bis Ende der 90er wir dann bei den Yuuzhan Vong langsam angekommen waren, ich glaube 2000 rum. Und dann wurde zu den Romanen Prequel-Comics geschrieben, ne? Also die KOTOR-Ära, also Old Republic, 5000 Jahre oder 4000 Jahre vorher, wurde ja nur erfunden, um die Vorgeschichte zu den Jedi Academy Romanen zu erzählen. Und das waren ja alles noch so kurze Runs. Dark Empire gab es da noch mit dem blöden Klon-Imperator. Alles so Ende der 90er.
Was für eine komische Idee. Ja.
Und das war keine ewig große Comicserie, wo jede Woche ein Heft rauskam. Das kam erst so 2000 rum mit den Prequels, dass sie das damals noch Dark Horse angefangen hat, dann wirklich eine Reihe draus zu machen. Vorher waren es so einzelne Experimente, die ich alle verschlungen habe, wenn ich sie kriegen konnte. Aber es gab sie ja nicht alle im Comicladen, weil, wie du schon sagtest, bestellen, wie soll das gehen, aus den USA, Kreditkarte, hä, was ist das? Also es war echt so ein archäologisches Unterfangen teilweise, dass man nachforschen musste, woher kriege ich den Kram. Genauso der Versuch, die Actionfiguren-Sammlung zu vervollständigen. Ne? Dann habe ich in Karlsruhe Anzeiger geguckt, ob jemand seine Sammlung verkauft. Dann hat man da angerufen und gefragt, was wollt ihr denn dafür haben? Kann ich es abholen? Mega unangenehm heute die Vorstellung. Und dann für zwei Mark waren es dann nicht mehr eine Mark, 2 Mark pro Figur bezahlt. Noch versucht zu handeln, ne, um diese Sammlung teilweise den Leuten abzukaufen. Ich glaube, ich war 3 Mal bei der gleichen Familie, um nach und nach ihre Sachen, immer wenn ich ein bisschen Taschengeld übrig hatte, ihn abzukaufen. Und dann habe ich erst Raumschiffe bekommen. Also von dieser einen Sammlungsauflösung hatte ich dann erst einen X-Wing und einen TIE Fighter und sowas. Ja. Ich weiß, du hattest nichts davon.
Nope.
Muss traurige Kindheit gewesen sein.
Nein, nur mit weniger Star Wars Lizenzmaterial. Meine Eltern sind irgendwo, da ist auch viel Hippie mit drin. Mhm. Die waren schon durchaus gegen Konsumverhalten. Und deswegen, ihnen war lieber, wenn man irgendwie Sachen selber gebastelt hat. Oder mit Fantasie gespielt. Also ich glaube, das war schon teilweise eine bewusste Entscheidung. Mhm. Denn für deine Eltern war es okay, da war es nur eine Frage, wie teuer ist es.
Genau, das war eher das Problem. Jedenfalls, die Durststrecke war dann durch, ne? Der Hype wurde über Jahre aufgebaut von Romanen, Computerspielen, Re-Releases im Kino und dann kam 98, glaube ich, der Trailer für The Phantom Menace. Erinnerst du dich daran, wie du den gesehen hast?
Ja, auf dem Computer meines Bruders und ich glaube, er war auf irgendeiner CD von der Zeitschrift oder sowas mit drauf.
Wow, okay.
Weil ich bin mir nicht mehr sicher. Also er hat den von irgendwo bekommen und dann abgespielt.
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich war in dem Film Rendezvous mit Joe Black. Weil das hieß, da läuft der Trailer davon davor.
Ich bin fast nicht ins Kino gegangen, okay, als Jugendliche.
Ich bin sehr oft ins Kino gegangen zu dem
Zeitpunkt. Wir haben sehr unterschiedliche Erlebnisse, was Popkultur angeht.
Ich weiß nicht, ob es der Film war. Es waren ein paar, wo der Trailer davor lief. Und dann hat man ihn einmal gesehen, ne, und konnte ihn halt nicht nochmal gucken. Hätte man ja nochmal ins Kino gehen müssen. 98.
Ja, ich habe ihn in gefühlt 40x40 Pixel immer wieder sehen können.
Auf der Apple-Seite? QuickTime?
Nein, irgendjemand hat das meinem Bruder auf einen Datenträger gepackt.
Okay, weil die Apple-Seite war damals die Seite, wo man Trailer geguckt hat, in Briefmarkengröße.
Das kann sein, aber ich habe nur vage Erinnerungen dran. Und das war auf dem Rechner meines Bruders und der war nicht regulär im Internet.
Okay. Ich weiß, dass irgendjemand es geschafft hat, den Trailer auf eine VHS-Kassette zu ziehen und bei uns in der Schule mitzubringen. Und dann wurde tatsächlich ein Fernseher mit Videorekorder ins Klassenzimmer, das war irgendeine AG, nach regulären Schulzeiten, ins Klassenzimmer gerollt, damit dieser Trailer 10-mal geguckt werden konnte. Und der Hype war unbeschreiblich.
Das war auch ein guter Trailer.
Ja, klar. Aber ich glaube, man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was das für ein Hype war. Das ist unmöglich, das nochmal zu reproduzieren, glaube ich. Oder? Gibt es irgendwas, was so gehypt war die letzten 20 Jahre?
Mm-mm. Ja, bei mir ist es auch gar nicht so stark angekommen wie bei dir.
Mm.
Ich denke, wieder eine Umfeldsache. Zu dem Zeitpunkt ist meine Familie auseinandergefallen und ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
Gut.
Und dann war ich die Zielgruppe, wo jemand eine gerippte Version aufgetrieben hat.
War bei mir auch so. Wir hatten es auch auf einer VHS-Kassette irgendwann, die aus den USA irgendwie und den Weg zu Freunden gefunden hatte.
Eine Freundin von mir hatte es auf zwei, es waren Scheiben, ich weiß nicht, das müssten eigentlich schon selbstgebrannte DVDs gewesen sein.
Wie waren das? Ich glaube, Mai 99 kam der Film in den USA ins Kino und dann aber erst im Dezember oder so bei uns. Und deswegen hatten die Piraten sehr viel Zeit,
den zu verbreiten. Ich habe es irgendwann im Sommer gesehen, ja.
Also relativ früh. Und das heißt, es sind dann schon weniger Leute ins Kino wegen der Filmpiraterie. Ich glaube, Phantom Menace ist einer der Hauptgründe, warum Filme seitdem fast zeitgleich in allen Ländern anlaufen.
Also, wir haben ihn in schlechter Qualität auf Englisch bei der Freundin in Raubkopie geschaut. Und wir waren uns nicht sicher, ob unser Englisch so schlecht war oder ob die Handlung des Films einfach keinen Sinn ergab. Und dann war ich irgendwie nicht mehr interessiert.
Ja, das wird einigen so gegangen sein. Ich war dann trotzdem dreimal im Kino. Aber der Hype war schon verpufft, ja. Vielleicht war es ganz gut, weil es gibt ja genug Berichte von Leuten, die dann in den USA im Kino waren.
Noch mit dem Hype.
Mit dem Hype und dann von Kopf geschlagen. Aber das ist ja alles fehlgeleitet, ne? Denn heute wissen wir ja, dass der Film gut ist.
Wissen wir das?
Ich erinnere mich daran, dass die Cinema damals, und ich habe die Cinema wirklich religiös gelesen, weil ich wirklich ein Filmsnob war, so mit 18. Ich war wirklich ständig im Kino. Es war ja auch eine gute Zeit für Kino. Also Ende 90er waren ein paar hervorragende Filme.
Kann ich nichts zu sagen.
Vor der Marvelifizierung des Kinos.
Ich war nicht im Kino.
Und die Cinema hat zwei Reviews abgedruckt zum ersten Mal. Einen Verriss und einen Verhalten Positives. Und man hat ja dann versucht, der Punkt ist, ich habe da gelernt, dass man etwas mögen kann und gleichzeitig wissen, dass es schlecht ist. Also das, ich habe angefangen, es da zu lernen. Das musste da lange mit mir ins Reine kommen. Ich war dreimal im Kino. Ich dachte mir, beim dritten Mal ist er bestimmt besser. Irgendwie muss ich den noch verstehen. Aber er wurde halt nicht besser. Ich musste nur mit mir darüber ins Reine kommen, dass ich trotzdem im Grunde mag, was da passiert. Ich muss es nur erstmal in eine Fantasieversion davon übersetzen. Und da haben mir alle anderen Kreativen, die Star Wars gemacht haben, geholfen, indem dann direkt der Roman kam, wo Sachen erklärt wurden, die im Film nicht passiert sind. Oder dass später halt Comics versucht haben, die Aussagen des Films, die allen bisherigen Kanon zerstört haben, wieder irgendwie gerade zu biegen. Die Regel der zwei wurde da eingeführt. Mhm. Und in Comics gab es ja hunderte Sith. Und plötzlich hieß es, ja, das gilt aber nicht mehr. Also dieser Film hat so viel, oder diese drei Filme haben mir so viel widersprochen von dem, was wir für Kanon hielten, das Expanded Universe, dass man ja jedes Mal das Gefühl genommen hat, es wird einem wirklich was kaputtgeschlagen von der Welt, die man liebt. Und ersetzt durch sterilen Quatsch. Und dann haben die Comic- und RomanautorInnen immer versucht, das in Einklang zu bringen. So wie eben dann Darth Bane einführen. Erst seit Darth Bane gibt es die Regel der zwei. Und die Sith und Jedi aus der Alten Republik, die sind trotzdem gültig.
Die Rules on Reformation.
Genau, ja.
Habe ich irgendwann später erst mitbekommen. Ich muss ganz offen sagen, ich habe damals mich dann nicht mehr damit beschäftigt. Erneut, ich hatte andere Sorgen.
Ich natürlich nicht. Mit 18 hatte ich natürlich keine anderen Probleme als Star Wars. Ich meine, was sollte man 1999, Abi-Stress, Führerschein. Nö. Alles gut. Sprich weiter.
Wir machen keinen Wettbewerb draus. Nee. Ich habe mich dann auf Jahre hinaus nicht mit Star Wars beschäftigt. Mehr. Irgendwie mein Bruder hat verpeilt, das Return of the Wills abzubestellen. Das kam dann immer noch, nachdem er ausgezogen war. Irgendwie viermal im Jahr, glaube ich. Und dann habe ich ein bisschen drin geblättert. Aber das war meine gesamte Beschäftigung über mehrere Jahre hinweg. Ich habe Episode 2 und 3 nicht im Kino gesehen und mich auch nicht mit beschäftigt. Und erst Jahre und Jahre später, erst irgendwann, gut Jahre und Jahre, aber irgendwie 2006, 2007 oder so, irgendwann mehr gesehen davon oder noch später.
Ich
glaube, das war
erst 2009. Ich habe dir Episode 3 zum ersten Mal gezeigt.
Ja.
Du hast gesagt, du kennst die nicht.
Episode 2 habe ich teilweise irgendwann im Fernsehen gesehen.
Mhm.
Aber auch nur teilweise. Ich bin zwischendurch rausgegangen, weil es mich nicht so richtig interessiert hat.
Kann ich dir nicht verübeln.
Also es hat mich wirklich verloren eine ganze Weile.
Ich weiß noch, dass diese Prequel-Zeit bei mir eine Hassliebe ausgelöst hat. Ich wollte immer noch die Figuren sammeln. Ich war so ab 97 im Fanclub, wo man das Sternloch bekommen hat und bin dann, glaube ich, 2000 wieder ausgetreten. Ich weiß noch, meine Begründung war, ich habe Brief geschrieben, ich bin von den neuen Filmen enttäuscht, deswegen trete ich hiermit wieder aus.
Da kann der Club ja nichts
für. Ja, nee, aber das war ja auch, ich war bestimmt nicht der Einzige.
Nein, garantiert nicht. Mein Bruder war nur weiter Mitglied und hat das Heft bezogen, weil er zu verpeilt war, um auszutreten.
Aber das war halt nur vorgeschoben, ne? Also ich war immer noch Star Wars Fan. Ich wollte nur einfach nichts, ich war nicht so interessiert an dem, was diese neuen Filme bieten. Ich habe trotzdem weiter die Comics gelesen und die Romane, die halt nicht in dieser Ära gespielt haben, und weiter die Figuren gesammelt und trotzdem in den Toys R Us gegangen, um zu gucken, ob sie da irgendwie die neue Wave an Attack of the Clones Figuren haben, wo auch dann irgendwie ein paar OT Figuren drin waren. Originaltrilogie, ja. Oder vielleicht doch mal was gekauft aus Attack of the Clones, weil man das Design einfach schön fand. Also die Monster zum Beispiel. Oder die Raumschiffe. Ich meine, ich hatte auch damals nicht so viel Geld. Ich war Student, ne? Also ich habe mir schon genau überlegt, was ich mir da hole. Und erst als ich dann in Hamburg war und da beim Fernsehen gearbeitet habe und da den Andere Welten gab, den Laden im Univiertel, Grindelallee, wo der Verkäufer aussah wie Obi-Wan Kenobi und man nicht reingehen konnte, ohne mit ihm ein sehr nerdiges Gespräch zu führen. Der mochte die Prequels auch nicht.
ich erinnere mich, den habe ich auch getroffen, ja.
Aber er war halt so ein Mensch, der dir die Sachen auch wirklich aufschwatzen konnte, weil er dafür gebrannt hat. Und dann kauft man sich halt auch mal ein Lichtschwert. Mein erstes Lichtschwert war so 2006 oder so im Andere Welten. Toller Laden. Weiß nicht, ob es den noch gibt, aber den Verkäufer gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ist hoffentlich in seinem verdienten Ruhestand.
Ja. Meine Star Wars Renaissance kam mit dir.
Okay. Vorher kam ja noch The Clone Wars, also der Kinofilm. Aber da warst du wahrscheinlich auch nicht im Kino.
Nein.
Ja. Hast nichts verpasst. Muss man nicht im Kino gesehen haben.
Nein, das ist alles an mir vorbeigegangen. Es war so, da gibt es neue Dinge, aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht dafür interessiert.
Die Spiele, ganz seltsam. Die Spiele haben es am Leben erhalten bei mir. Also 2003, auf dem Tiefpunkt von Star Wars, weil ja gerade Attack of the Clones kam halt auch KOTOR. Knights of the Old Republic. Das wahrscheinlich beste Star Wars Spiel überhaupt. Und die Kombination aus Baldur's Gate und Star Wars, ja, was es ja war. D&D-Regeln in einem Videospiel mit Star Wars Story, aber eine ganz neue Story, aber trotzdem vertraute Elemente. Und sie setzen die Comics fort, die man schon gelesen hat. Sieht völlig anders aus, damit es mehr nach Star Wars aussieht und nicht mehr so archaisch. Aber okay, das hat mich komplett umgehauen. Das habe ich in der Woche durchgespielt. Und ein paar Jahre später dann der zweite Teil. Und dann The Force Unleashed, was dann auch wieder aussah wie ein Kinofilm. Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich, wie sehr du dafür gebrannt hast.
Mhm.
Weil es noch relativ neu war, als wir zusammenkamen. Ja. Aber ich habe, bis wir zusammen waren, nie eine Konsole besessen.
Mhm. Ich auch erst kurz vorher.
Und ich hatte auch eine ziemliche Durststrecke zu dem Zeitpunkt, was Computerspiele angeht, weil ich keinen Zugang zu einem Rechner hatte, auf dem ich tatsächlich irgendetwas halbwegs Neues hätte spielen können, weil das immer das Ding von meinem Bruder war. Und ich hatte nicht die Kohle für einen eigenen Rechner. Und meine Mutter auch nicht. Also zu dem Zeitpunkt waren von der Familie nur noch meine Mutter und ich übrig. Zusammen gewohnt haben.
Okay.
Also nicht alle waren
tot. Weil der Rest von Tulsa Doom erschlagen worden.
Nein, meine Großeltern sind gestorben, die mich mit aufgezogen haben. Meine Eltern haben sich getrennt.
Tulsa Doom war nicht beteiligt.
Nein, Tulsa Doom war nicht beteiligt. Nur Krankheit, Alter und Krebs. Und meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater ist weggezogen, mein Bruder ist studieren gegangen, ist auch weggezogen. Und meine Mutter und ich hatten beide nicht die Kohle, um einen vernünftigen Rechner zu haben und schon gar nicht, um Spiele zu kaufen.
Ja.
Die ohnehin nicht auf alten Krücke gelaufen wären, die wir besaßen. Also nichts davon mitbekommen. Alles erst später nachgeholt.
Ich war ja auch Student, Praktikant, Volontär, als ich diese Spiele gekauft habe. Und es war schon die Entscheidung, Essen oder dieses Spiel.
Mhm.
Und das Spiel hat dann doch meistens gewonnen. Ich muss sagen, ich habe ja auch relativ viel BAföG bekommen. Deswegen war das in meinem Rahmen, als ich Student war, dieses Spiel. Und so teuer waren Spiele ja auch nicht damals.
Also, ich habe Unterhalt von meinem Vater bekommen. wo Kindergeld mit drin war und ein Stipendium gehabt, als ich dann 2004 angefangen habe zu studieren. Aber das ist fast alles da reingegangen, das Haus zu erhalten. Also ich habe quasi meine Mutter und das Haus mitfinanziert.
Genauso, dafür soll ja ein Stipendium da sein.
Ja, das ist richtig.
Toll.
Mhm. Wir hatten einen Rechner zu Hause, den ich nutzen konnte, um darauf Texte zu schreiben.
Mhm.
Aber ich war noch eine von den Leuten, die ganz viel handschriftlich abgegeben haben im Studium.
Schon ein bisschen besser heute, ne?
Ja, leicht. Aber all die Spiele aus dieser Zeit, die habe ich erst später gespielt. KOTOR irgendwie 10 Jahre, nachdem es erschienen ist oder so. Und durch einen bizarren Zufall bin ich genau irgendwie ein paar Tage, nachdem ich angefangen habe, es zu spielen, hat mich jemand in einem Forum dafür gespoilert, weil die Person nicht damit gerechnet hat, dass jemand jetzt gerade KOTOR spielt.
Ja, aber noch nicht so lange her. Also das war 10 Jahre oder so nachdem KOTOR, nee, nicht mal. 7, 8 Jahre nachdem KOTOR rauskam. Ja. Ich finde, das ist noch nicht für so einen ikonischen Twist. Ist das noch nicht lang genug? Ich würde auch heute niemanden spoilern. Ich würde sagen, spiel das. Wahrscheinlich ist die Medienkompetenz inzwischen anders und man wird den Twist eher vorhersehen, als ich ihn damals vorhergesehen habe. Aber für mich.
Aber damals war der super, super in dem Medium verborgen.
Ja.
Weil es mit Tropes arbeitet, an die man einfach gewöhnt war.
Genau.
Weil Computerspiele so waren. Das war ziemlich schlau gemacht. Ja. Und aber dann habe ich mit dir ganz viel nachgeholt. Sowohl die Prequels, als auch hab mit dir zusammen Clone Wars geschaut.
Mhm. Und Rebels Spiele. Dann später.
Ja, und seitdem haben wir wieder quasi, also habe auch ich dann wieder quasi alles konsumiert, was rausgekommen ist in irgendeiner Form.
Ja, manchmal war es eine schlechte Idee, das zu tun. Aber
teilweise war es dann irgendwann ja auch Job.
Ja, dazu kommen wir gleich, oder? Wo du gerade Spiele sagtest, mir fällt jetzt nach The Force Unleashed kein Spiel ein. Ich weiß, wir haben noch zusammen The Force Unleashed 2 gespielt. Du hast mir zugeschaut, die ganzen 3 Stunden, wie ich es durchgespielt habe.
Ja, es war sehr kurz.
Nach Force Unleashed 1 fällt mir kein Star Wars Spiel ein, das es wert gewesen wäre, gespielt zu werden, bis Jedi's Fallen Order.
Ha. Huh. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile Star Wars The Old Republic gespielt, aber ich stimme dir zu, das wäre nicht nötig gewesen.
Ja, das war okay. Es war eins der besseren MMOs, aber trotzdem hätte ich mir immer was anderes gewünscht.
Irgendwie bland.
Ja, wie alle MMOs, wenn wir ehrlich sind. Und dann gab es halt die EA-Battlefront-Sachen, da müssen wir drüber reden, glaube ich. Das blöde Kinect-Spiel, Star Wars-Lego, jede Menge. Aber nichts, was hängen geblieben ist. Bis dann halt erst 2019? 18? Wann kam Fallen Order raus.
Ich find's raus.
Also auf jeden Fall eine lange Durststrecke an guten Spiele-Content. Das Gute ist, es gab immer in irgendeinem Medium.
2019.
In irgendeinem Medium gab es immer was Gutes. Entweder war es ein guter Comic oder ein guter Roman oder ein gutes Spiel oder ein guter Film. Wäre schön, wenn das jetzt mal ballen würde, ne? Aber. Na gut, wir hatten 2023 Andor und Jedi Survivor. Also.
Stimmt. Gutes Jahr.
Ja, aber dann, du sagtest gerade, es wurde langsam zum Job. Erst bei Computec, ne? Wo wir dann zum Beispiel auf der Star Wars Celebration waren, um davon zu berichten. Da hast du ein paar Leute getroffen.
Ja.
Wen hast du da so kennengelernt? Du warst auf 2 Star Wars Celebrations für Computec, ne?
Genau. Und auf der ersten bin ich zumindest einen Tag früher alleine hin und habe dann da auch ziemlich spontan Interviews gemacht und durfte Anthony Daniels, Ian McDiarmid und
Jeremy Bullock?
Und Jeremy Bullock ein paar Fragen stellen.
Ja. Leider verstorben inzwischen.
Und ich wusste das vorher nicht. Das hatte niemand mir mitgeteilt. Das heißt, ich habe mir sehr spontan dann Fragen ausdenken müssen. Und die natürlich absolute Vollprofis haben das sehr charmant beantwortet.
Das war aber so, was du wirklich alleine hast, Kamera gemacht und Mikro gehalten und Fragen gestellt. Weil ich musste in der Redaktion davon arbeiten.
Ja.
Und der Kollege, der mit sollte, war krank.
Mhm.
Ja.
Und ich weiß noch, dass Jeremy Bullock sich das anschaute, wie ich das alles da alleine und das, jetzt muss man doch sagen, das waren noch sehr viel größere Kameras, als man heute mitnehmen müsste und ein fettes Dreibein-Stativ und noch das Mikrofon und sonst was alles. Und Jeremy Bullock schaute sich das an und sagte, machen Sie das alleine?
Hm.
Mich, ja. Und er, das geht ja mal gar nicht. Hm. Der war richtig empört.
Ja.
Also das war ein absolutes Highlight für mich. Die Star Wars Celebration in Essen. Das war noch bevor man irgendwie was über die Sequels wusste. Da war nur, es wird wohl welche geben.
Genau, das war das Jahr, glaube ich, wo Disney es gekauft hat. Ja. 2012 war das, ne?
Ja. Und ich weiß, dass wir teilweise irgendwie noch da waren, weil wir Presse waren, als kein Publikumsverkehr war da in der Grugerhalle und gesehen haben, wie Warwick Davis, der den Master of Ceremonies für die ganzen Interviews und die Bühnenshows gemacht hat, dann auch geübt hat und irgendwie Witze mit der Regie ausgetauscht hat und sowas alles. Und haben uns dann auch die Interview-Slots angeschaut mit Carrie Fisher und Gary, ihrem Hund, der reihenweise Ewok-Plüschtiere zerfetzt hat auf der Bühne. Ich weiß noch sehr genau, wie sie drüber reden, dass eigentlich keine Hunde auf der Veranstaltung erlaubt sind, aber Gary hat immer eine, und Warwick Davis guckte runter, wie Gary auf diesem zerrissenen Ewok rumkaut und meinte nur so, ich frage mich, warum das so ist. Das war, keine Ahnung, es war unglaublich gute Stimmung. Es war einfach ganz, ganz viel Fandom-Liebe. Es waren halt auch wirklich noch all, außer Harrison Ford natürlich, der nicht auf eine Convention gehen würde, selbst wenn man ihn irgendwie da aussetzen würde oder so. Würde einen Weg rausfinden, ohne dass ihn jemand sieht. Aber wo halt all die großen Stars waren. Ja. War toll.
Du hast noch Mark Hamill uns zugewunken, immerhin noch, als er ging.
Wir waren mit dem Kollegen da, mit Oliver Hake. Der ist noch hingerannt und hat ein Foto machen lassen.
Mhm.
Und danach ist Mark Hamill dann gegangen, weil er belästigt worden ist.
Wow. Ich weiß, dass wir Anthony Daniels im Weg rumstanden. Also wir standen, haben irgendwas gedreht und der wollte da durch, dann hat so angeschaut nach dem Motto, muss ich jetzt wirklich sagen, dass ich da durch möchte oder reicht dieser Blick?
Der Blick hat gereicht.
Ja, ich gehe ja schon.
Ja.
Ja. Und das war aber, glaube ich, die letzte Star Wars Celebration vor Disney.
Mhm.
Das war noch eine authentische kleine Star Wars Celebration, ohne den ganzen Influencer-Scheiß, der jetzt die letzten Jahre da drumherum geballert wurde und wo noch Presse überhaupt zugänglich war, zugelassen war.
Ja.
Heute darfst du gar nicht als Presse mehr dahin, die machen das alles selber. Die haben da einfach die Oberhoheit drüber und laden nur Blogger ein, die ihnen wohlgesonnen sind.
Presse stirbt ja generell aus, aber gerade im Popkultur-Bereich. Aber
das ist halt so ein Beispiel dafür. Ne? Das war noch schön. Du warst nochmal auf einer Celebration, das war in Orlando. Das war zwei Jahre später, glaube ich, genau. Oder drei.
Das war für Battlefront.
Für Battlefront?
Mhm. Ja.
Aber also auch für PC Games?
Für die PC Games noch. Ja. Da haben wir nicht mehr fest bei ihnen gearbeitet.
Mhm.
Aber ich hatte da noch ein paar Arbeitstage getauscht, die ich sozusagen nachgeschoben habe, aber dafür früher gehen konnte, um den Umzug zu machen.
Ja, okay.
Als wir weg sind von dort. Und das war cool, muss ich zugeben. Das war auch noch eine Zeit, wo man als Presse dann noch ordentlich irgendwie sozusagen
gebauchpinselt wurde?
Ja.
Mhm.
Und zu Essen eingeladen und hier ein Event und sowas alles. War aber auch gleichzeitig irgendwie weird. Da waren dann Kollegen und ich glaube, ich muss nicht gendern, weil es waren alles Kollegen. Yeah. Ich war die einzige Frau da aus Gaming-Presse, die alle eingeflogen worden waren. Das war sehr weird. Ich erinnere mich, dass ich mit irgendwelchen jüngeren Männern aus den Niederlanden ein Gespräch darüber hatte, dass sie stolz drauf sind, dass ihre Vorfahren eine Kolonialmacht waren.
Okay.
Ja.
Das ist jetzt weit weg von Star Wars?
Ja, sehr. Aber das hat ein bisschen irgendwie, dieses Event war sehr cool, aber die Leute, mit denen ich da war, waren dann teilweise seltsam und hatten auch nicht wirklich was mit Star Wars zu tun.
Also du hast da nur mit Entwicklern von Battlefront gesprochen, aber nicht mit irgendwelchen wirklichen Star Wars Leuten. Okay. Aber wie war die Con?
Die Con war irrsinnig beeindruckend, vor allen Dingen, was die Kostüme anging.
Mhm.
Also das Cosplay. Gibt ja auch immer einen offiziellen Cosplay-Wettbewerb, wo Leute wirklich aus der ganzen Welt kommen, aber auch einfach viel, was nur so auf dem Showfloor zum Spaß rumgelaufen ist. Auch ganz viel Albernes oder Abgefahrenes. Es gibt natürlich immer den irgendwie so Flashmobs, Leute, die mit Ice Cream Maker unter dem Arm und dem Schnorres im Gesicht auf einmal irgendwie zu Dutzenden über die Fläche stürmen und teilweise dann auch reine Fantheorie, Kostüme und so etwas oder die nur auf einem blöden Wortspiel beruhen. Das war super. Also, da hatte ich sehr viel Spaß dran und habe auch versucht, ganz viele Bilder davon zu machen.
Ich hatte ja auch noch einen tollen Termin bei Computech. Das müsste 2013 oder 12 gewesen sein. Und zwar durfte ich dann auf die Skywalker Ranch, um mir da Star Wars Kinect anzuschauen. Also das letzte LucasArts Game.
Von dem auch viele sagen, das der Grund dafür ist, dass es keine LucasArts
Games sie noch gab. Ich weiß gar nicht, ob sie selber entwickelt haben, aber sie waren noch Entwickler zu dem Zeitpunkt. Ich war also kurz vor der Schließung von LucasArts als Entwickler noch da. Sowohl auf der Ranch als auch im Presidio in den eigentlichen Gebäuden von Lucasfilm. Bin durch diese Korridore gegangen mit den ganzen Originalkostümen und habe da eine Präsentation bekommen in so einem Kinosaal. Und das war natürlich ganz viel Merch gekauft, ja, den man nur dort kaufen kann. Also Mitbringsel, Coolies, ja. T-Shirts, die wir heute noch haben.
Du hast mir ein T-Shirt mitgebracht.
Ja.
Ja.
Natürlich niemanden getroffen, den man kennt, ne? Außer den Entwicklern dieses Spiels. Spiel ist jetzt in dem Fall auch mit großen Anführungszeichen, weil das war schon Quatsch, ne? Mit Tanzspiele mit Han in der Carbonitkammer und man Trampen mit dem Rancor Tatooine kaputt. Nee. Aber es war ein Grund, dass ich dahin durfte. Und da bin ich auch komplett dankbar dafür, dass sie mich dahin gehen haben lassen, um das mal zu erleben. Weil ich glaube nicht, dass ich jemals später nochmal die Gelegenheit bekommen hätte oder noch jemals kriegen werde, in diese Skywalker Ranch zu gehen. Auch wenn es natürlich ein bisschen Quatsch ist, weil man war da, man hat mit niemandem gesprochen, der da relevant ist.
Ja, aber du warst da.
Ja.
Und ich nicht.
Es tut mir sehr leid.
Weil mein Pass abgelaufen war.
Du hättest mitkommen können, dein Pass war abgelaufen, ja. Das haben wir versucht bis zur letzten Sekunde, dass du mich mitnehmen, ne? Aber war auch sehr traurig, dass ich alleine gehen musste. Dich sehr vermisst.
Ja.
Hätte das gerne mit dir geteilt.
Aber wir haben jeden Tag telefoniert und du hast mir erzählt, was du alles gemacht hast und dass du irgendwie stundenlang durch die Stadt gelaufen bist, durchs Präsidium.
Genau, ich hatte einen freien Tag, weil mein Flug erst einen Tag später ging. Hat sich erst später herausgestellt, dass mein Hotelzimmer gar nicht die Zeit gebucht war, die zwischen meinen beiden Flügen lag. Sie haben mir eine Nacht nur bezahlt und mein Flug war aber zwei Tage später. Das konnten wir dann klären, aber erstmal gab es da Ärger. Das Hotel hat mich auch nicht angesprochen drauf, dass ich eigentlich hätte auschecken müssen.
Ups.
Und an dem freien Tag bin ich einfach mal 40 Kilometer durch San Francisco gelaufen, weil ich halt die Stadt sehen wollte. Und das war cool.
Ja. Yeah. Amerikaner sind immer dann vollkommen perplex, wenn man sowas macht.
Wir waren ja später nochmal mit Werner da und dann kannte ich immerhin die Ecken schon einigermaßen. Also, es war eine schöne Stadt. Also, es ist eine der wenigen Städte in den USA, wo ich das empfehlen würde, dass man sie sich zu Fuß erlaufen kann.
Weil sie wirklich schöne Gegend.
LA würde ich das nicht empfehlen. Da waren wir ja auch ein paar Mal wegen der E3, ne? Haben uns da auch ein paar Star Wars Sachen angeschaut, aber jetzt auch nichts Erwähnenswertes. Und dann war noch die Phase, wo wir dann schon wieder selbstständig waren und von Disney direkt in Presseverführungen von Filmen eingeladen wurden. Wir waren in der Presseverführung von Force Awakens, also du warst drin.
Ja.
Und von Last Jedi.
Force Awakens, bis heute bizarr, in dem Sinne, als dass du es verpasst hast, rechtzeitig reinzukommen. Das ist natürlich alles mit Sicherheitsvorkehrungen
und Handys. Ich habe keinen Parkplatz in Frankfurt gefunden.
Hast mich abgeworfen, ich bin ins Kino reingegangen, du hast es nicht mehr reingeschafft, ich kam raus. Und bei der Vorführung ist zwischendurch irgendwas kaputt gegangen. Direkt bei der Konfrontation von Han Solo und Kylo Ren.
Ja.
Und das hat irgendwie das Timing so auseinandergezogen und das alles so seltsam gemacht. Und ich kam hier noch raus und sagte, mir gefielen da Dinge dran und er sah gut aus.
Moment, du hast mir damals gesagt, du mochtest ihn, deswegen ist mein Hype gewachsen.
Ja.
Weil ich habe ihn ja erst abends dann gesehen.
Ja.
Und das lag daran, dass der Film kaputt war? Du hast ihn gar nicht richtig gesehen, oder wie?
Ja, also ich glaube, dass der mit... Also ich habe ihn ganz gesehen, aber es war zwischendurch, auf einmal wurde er unterbrochen und es hat 10 Minuten gedauert, bis sie ihn wieder zum Laufen bekommen haben.
Okay.
Das ist meine Ausrede dafür, warum ich ihn gut fand.
Und das hat ihm geholfen, ja?
Ich glaube schon, ja. Aber dann abends mit dir reinzugehen, war echt vernichtend.
Tut mir immer noch leid. Weil, ja, du hattest meine Erwartungshaltung halt aufgebläht und das ganze Kino war ziemlich gehypt. Nicht so gehypt wie damals Episode 1 Zeiten wahrscheinlich, aber ich weiß noch, der Tenor war endlich nicht mehr so CGI-Mist und Politikquatsch, jetzt wieder richtige Star Wars von Leuten, die wissen, wie Star Wars geht und nicht George Lucas. Ja. Und ich saß in diesem Film. Übrigens, ich hatte auch so ein Erlebnis in Episode 3. Als ich da im Kino war, ich war nur einmal in Episode 3. Ist irgendwas mit dem Projektor kaputt gegangen und da war der auf dem Kopf gestanden plötzlich. Und die Hälfte des Films war nicht mehr zu sehen. Und zwar während Order 66. Für ganze 10 Minuten. Das hat den echt kaputt gemacht. Weil das ist ja die beste Szene in allen Prequels, ne? Und dann machen sie die kaputt. Ja, aber Force Awakens habe ich mich lange wie ein kompletter Außenseiter gefühlt. Wie ein kompletter Contrarian, der einzige Mensch auf der Welt, der diesen Film nicht mochte. Und nicht nur nicht mochte, ich habe den gehasst. Und alle so, yay, das fühlt sich entweder so richtig an und man kann höchstens sagen, dass es halt ein bisschen Remake vom Originalfilm ist. Und ich, aber Der macht die Originaltrilogie bedeutungslos. Nichts, was die erreicht haben, hat eine Rolle gespielt.
Es ist mir im Nachhinein tatsächlich peinlich, aber für mich hat das, er sah hübsch aus. Und ich mochte von den tatsächlich die neuen Charaktere und die DarstellerInnen, gerade Poe und Finn mochte ich sehr.
Ja, verstehe ich auch.
Cool. Das hat darüber hinweggeblendet und ich weiß, dass ich rauskam und du mir quasi sofort das Mikrofon in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, so, jetzt sag mal, was du denkst. Und ich so, ich glaube, ich fand ihn gut, er sah gut aus, er hörte sich gut an. Ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, ist vieles von der Story unlogisch.
Mhm. Sorry, dass wir das so hastig gemacht haben damals.
Aber es musste ja dann schnell raus, sonst hätte es ja keiner geklickt.
Ja, inzwischen würde ich das ein bisschen entspannter sehen.
Oder zumindest vielleicht auch selber schauen.
Der Punkt ist, damals gab es ja auch noch Pressevorführungen und vorher hatte keiner den Film gesehen. Heute würden sie halt ausgewählten Influencern den Film schon eine Woche vorher zeigen, damit die Hype aufbauen.
Ja.
Damals noch nicht. Das, was ich halt spannend fand, ist, als dann Episode 9 rauskam, haben alle gesagt, der macht die Originaltrilogie kaputt. Aber ich fand das ja alles schon im ersten komplett angelegt, weil du konntest gar nicht mehr in eine andere Richtung gehen. Das ganze Worldbuilding war schon so gebaut. Die Charaktere waren schon so zerstört. Ja? Han ist von Leia getrennt. Niemand glaubt Leia. Han ist wieder ein Schmuggler geworden. Stirbt einen sinnlosen Tod, nicht mal einen richtigen Heldentod. Luke ist ein desillusionierter Eremit geworden und das wird nicht mal richtig erklärt und diese Suche nach der Karte von ihm passt überhaupt nicht zu den restlichen Themen des Films. Das war alles so random zusammengehämmert und trotzdem fanden es alle gut und ich fühlte mich so missverstanden. Ich war dann so erleichtert, als dann die Mehrheit, würde ich sagen, unserer Bubble zumindest umgeschwenkt ist. Aber ich dachte auch die ganze Zeit, Leute, das habe ich von Anfang an gesagt. Ja, und jetzt erst mit dem dritten Film habt ihr diese Meinung? Du warst schon viel schlauer als wir. Nein, ich fühlte mich nur sehr einsam. Mm. Verstehst du?
Und ich fühlte mich doof.
Und ich weiß,
wer von uns war jetzt besser dran?
Die meisten Leute sagen ja heute immer noch, dass der erste von den dreien noch der beste ist. Und ich sehe das nicht so.
Die erste Dreiviertelstunde vom
ersten. Ja, okay. Alle von diesen Filmen haben Szenen, die ich mag. Und ich mache daran fest, wie viele Filmminuten pro Film es sind, in wie ich sie ranke. Und obwohl der zweite wahrscheinlich die dümmsten Szenen hat und den dümmsten Plot, hat er auch die meisten Szenen, die ich interessant finde. Und deswegen führt er knapp. Hm. Während beim dritten, Rise of Skywalker, den kann man nicht mehr retten. Da ist das die letzte halbe Stunde noch okay. Ne? Aber vorher ist das ein Haufen Müll. Oder? Haufen Müll.
Ja, ich möchte an dieser Stelle aber sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr groß über die Sequels
reden. Nee, wir wollten die Sequels eigentlich ausklammern aus unserem ganzen Projekt. Ja. Wir haben es am Anfang ja eigentlich schon abgehakt und wiederholen uns wahrscheinlich jetzt. Aber wir wollten ja über die persönlichen Star Wars-Erfahrungen reden und das war meine Erfahrung mit The Force Awakens. Schlimm war, dass wir gleichzeitig den Auftrag hatten, das Star Wars-Rollenspiel zu übersetzen. Und ich hatte wirklich einen Tiefpunkt in meiner Star Wars-Liebe durch diesen Film und es hat mir keinen Spaß gemacht, mich mit dem Thema zu befassen. Während dann bei Rise of Skywalker, den haben wir nicht mehr als Presse geschaut, da waren wir zu Gast in Australien bei Michael und haben den in Perth geguckt, morgens in einem Kino.
Ja.
Und haben danach einen Stream mit Michael zusammen gemacht oder von Michaels Streamingplatz. Und da hatte ich schon so eine Distanz. Da konnte ich schon sagen, ich weiß, dass es nicht gut sein wird. Ich weiß ja, wer es macht. Wir gucken uns das einfach an und haben Spaß. Weißt du noch, wir waren in diesem ziemlich coolen Kino.
Ja.
Wir waren vorher noch was essen da in so einem kleinen Restaurant.
Ja, das war eine coole Mall. Tag.
Haben gemerkt, dass es in Australien im GameStop D&D-Bücher gibt.
Mhm.
War ein guter Tag.
Mhm.
Ich verbinde deswegen, obwohl der dritte der schlimmste ist.
War
es das beste Kinoerlebnis, genau. Und wir haben das alles nicht mehr ernst genommen und haben einfach das genossen.
Mhm.
Diesen Scheiß. Als B-Movie-Trash, der es halt ist.
Und ansonsten, seither haben wir Serien geschaut, wie ihr wahrscheinlich auch. Und die meisten davon waren
Also, wenn man jetzt sieht, woher wir kommen, ne? Und wie viel Quatsch wir konsumiert haben zum Thema Star Wars, über den wir uns gefreut haben. Ich sag nur nochmal Rebel Assault. Dann ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass wir versuchen, alles zu mögen, beziehungsweise auch es leichter haben, Dinge zu mögen, solange sie nicht kompletter Müll sind und nicht aktiv die drei Filme, die wir auf das Podest, das heilige Podest gestellt haben, schlechter machen. Wie gesagt, Andor schafft das Kunststück, die Originaltrilogie noch mal besser zu machen. Vor allem macht er Rogue One viel besser. Und dadurch macht Rogue One in New Hope noch mal besser. Die Sequels machen das Gegenteil. Und die Serien haben einfach gar keinen Impact, finde ich, auf dieses Gefühl.
Grüß, bis auf Andor.
Bis auf anderen Serien. Und deswegen sind sie für mich alle okay. Auch die handwerklich schlechten. Ich kann sogar The Acolyte gucken und sagen, ja.
Da sind ein paar coole Action-Szenen drin. Da sind
schöne Kampfszenen drin. Ja, es ist eine hübsche Serie.
Und ich freue mich bei Obi-Wan, dass ich mehr Ewan McGregor als Obi-Wan zu sehen bekomme.
Genau, und Baby Leia.
Baby Leia ist auch super, ja. Und
Mandoverse ist halt Mandoverse, ja. Cowboy-Head-Star-Wars,
ja.
Und das ist okay. Es ist ja nicht, es ist auch Samurai-Star-Wars. Und der Filoni versucht halt massiv, das in Richtung Eastern zu drängen. Eastern, Western, beides. Und das passt, das kann man machen. Es ist halt Fastfood. Es wird niemand irgendwie, wie ich schon sagte, Andor ist Seelenfutter und das andere ist Fastfood. Und ich kann aber auch, bin mit Fastfood zufrieden,
ja,
solange es mir nicht wehtut. Und ja, wir gehen jetzt nicht nochmal über alle Serien, da kommen wir irgendwann im Verlauf des Projekts dazu. Ich habe das Gefühl, wir haben die Comics ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich würde sehr gerne noch über die Comics reden, aber ich könnte ewig über die Comics reden. Du hast die meisten davon nicht gelesen.
Mhm.
Außer die KOTOR-Comics, ne?
Mhm. Die habe ich alle gelesen.
Zane Carrick. Und die Clone Wars Comics.
Ja.
Und damit hast du die besten Sachen gelesen.
Ich denke auch. Zumindest fand ich sie sehr gut.
Also, wie gesagt, um Ende der 90er hat Dark Horse kam auf Deutsch bei Dino und dann Papadini raus, eine ganze Reihe von Arcs gestartet.
Und von John Ostrander und Jan Buscema. Legendäres, genau. Also Comic-Team.
Die haben, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus die rauskamen. Es kam nicht so viel wie heute bei Marvel. Es ist ja absurd, wie viel Marvel in 10 Jahren an Star Wars Comics produziert hat, weil sie halt irgendwie gefühlt 5 Linien laufen haben, wo jede Woche ein Heft rauskommt.
Es ist generell so absurd, wie viele Comics Marvel produzieren kann. Deswegen sind sie ja bekannt dafür, dass sie ihren eigenen Stil haben, wie Skripte geschrieben werden für Comics. Die haben den Prozess des Comics-Produzierens gestreamlined, bis man kein Fett mehr abschaben kann.
Jedenfalls, als seit Disney Marvel die Star Wars Comics übernommen hat, ist es eine große Erzählung geworden. Mit ein paar Ausnahmen, aber sie haben eine fortlaufende Story, die chronologisch von A New Hope zu Rückkehr der Jedi und darüber hinaus führt. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Luke Skywalker, Darth Vader, Kopfgeldjäger, Dr. Aphra, noch ein paar andere. Und du musst alles lesen, um es zu verstehen. Und das überfordert mich. Weil früher hattest du relativ eng gesteckte Geschichten. Wenn der Arc durch war, war er durch. Meistens waren es 50 Folgen, dann gab es einen neuen. Und die herausragenden waren halt KOTOR und
Clone Wars
oder The Clone Wars. Also noch bevor es die Animationsserie gab, gab es halt eine Comicreihe, die das schon vorwegnahm.
Und es gab noch ein paar Dark Times Comics, die ich sehr mochte.
Oh ja, die Dark Times waren auch super.
Mit Death Jenny.
Ja, ja.
Ja. Und jetzt
irgendwann reden wir über die Comics ausführlicher. Ja. Aber das war auch, das in der Zeit, wo ich die Filme nicht mochte, haben die Comics es dann wieder gerettet, meine Star Wars Liebe. Weil die Comics, gerade die Clone Wars Comics, waren so viel besser als Attack of the Clones und haben dem Ganzen einen Blickwinkel verliehen, wo ich dann doch plötzlich Interesse für diese Zeit aufbringen konnte. Durch die Nebencharaktere und die Art und Weise, wie Anakin und Obi-Wan in den Comics beleuchtet wurden. Also große Ehre an die Dark Horse-Leute, dass sie das geschafft haben. Das schaffen die Marvel-Leute leider überhaupt nicht.
Und jetzt nehmen wir das Ganze hier auf in einem Raum, der gekachelt ist, im wahrsten Sinne des Wortes teilweise gekachelt ist mit Star Wars-Material.
Oh, wir haben einen Aspekt vergessen, ne?
Inklusive eines Gong-Droiden. Und das ist inspiriert davon, dass wir gerne öfters in Galaxy's Edge wären.
Ja.
Aber das ist erstens teuer und zweitens haben wir gerade keine Lust, in die USA zu fliegen.
Nee, da werden wir ein paar Jahre warten müssen. Aber das ist ein Aspekt, ja, Star Wars Vergnügungsparks. Du warst mit mir zum ersten Mal in Disneyland Paris. Ich war da vorher auch noch nie. Und da war mein Star Tours. Noch in dem alten Star Tours. Mit Miniaturen, durch die eine Kamera durchgeführt wird. Wie war das für dich?
Bemerkenswert, weil ich generell quasi nie in Vergnügungsparks war. Als Kind und Jugendliche. Nur einmal von der Schule aus. Das war's.
Mhm.
Also war das generell irgendwie überfordernd für mich. Und dann, dass es ein Star Wars Ride gibt, wusste ich ewig lang nicht.
Okay.
Deswegen.
Es gab ja nur diesen einen. Auf der ganzen Welt gab es diesen einen Star Wars Ride.
Deswegen, das war wirklich bemerkenswert. Und dass es jetzt Galaxy's Edge gibt, ist fast bizarr für mich.
Mhm.
Und toll. Ich will da wohnen.
Wenn es in Paris wäre, wenn sie das da gebaut hätten,
würde ich da wohnen.
Wäre ich nach Paris gezogen. Ist kein Witz.
Ich weiß, ja.
Also nicht nach Paris, aber in irgendeinem hässlichen Drecksvorort, wo man sich das leisten kann. Einfach um zu fragen, hey, kann ich bei euch bitte als Statist arbeiten? Weil das, also für, zumindest für ein Jahr oder so, das wäre der Traum. Natürlich würde ich dann bald merken, dass das ein Albtraum ist, weil man immer das... Aber ich glaube, sie wechseln die Position so oft durch, dass du halt keinen Koller bekommst so schnell. Aber ja, Galaxy's Edge, wirklich eine Art LARP-Welt zu haben, in die man abtauchen kann und das Gefühl zu haben, in dieser Welt zu leben, das ist halt... Das war, glaube ich, neben auf der Skywalker Ranch zu sein und Andor... Und vielleicht noch Jedi, den beiden Jedi spielen. Das war der Star Wars Moment der letzten 20 Jahre für mich.
Mhm. Kann ich unterschreiben. Außer die Skywalker Ranch, da war ich nicht.
KOTOR. Den Twist von KOTOR muss ich noch einzählen, okay, als den Gänsehaut-Moment. Weil, wie gesagt, ein bewusstes Konsumieren der Originalfilme können wir uns gar nicht dran erinnern.
Ja.
Nur wohlige Kindheits... Wie hast du es? In Harz gegossen? In goldenes...
In goldenes Harz gegossen.
Ja.
Ja.
Schön. Tja. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch den Podcast hier beenden und einfach nochmal ein paar E-Books gucken.
Das klingt nach einem guten Deal. Dann bis zur Folge 51. Dann geht es mit Bad Batch weiter in The Good Batch.
Ja. Captain Rex kommt zurück.
Yee! Ich mag Captain Rex.
Ich auch.
Das finde ich erstaunlich, weil am Anfang war das kein Charakter. Er ist es aber geworden, ja, mit der Zeit.
Stark, oder?
Ja. Hat nur ein Jahrzehnt gebraucht oder so.
Länger.
Gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss!
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.